Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer wird mit Zuschauern stattfinden können. Dessen ist sich der medizinische Berater der UEFA sicher. Und Daniel Koch verrät gleich auch noch mehr rund um EM-Tickets, Standorte und Teststrategien. Außerdem sprechen wir mit der Vorstandsvorsitzenden der Nationalen Anti-Doping-Agentur Andrea Gotzmann darüber, ob SportlerInnen in Quarantäne keine Dopingkontrolle zu fürchten haben und was das für die Sommerspiele in Tokio bedeutet. Und natürlich gibt es ja auch Fußball. Aktuell spielt in der Bundesliga ja RB Leipzig gegen den FC Bayern München, also der Tabellenzweite gegen den Ersten. 36 Minuten sind rum, Tore sind noch keine gefallen. Es war ein Duell um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga-Tabelle heute Nachmittag. Dortmund gegen Frankfurt und eigentlich wollte die Borussia ihren Rückstand auf die Hessen verkürzen. Die Königsklasse ist ja existenziell wichtig für die Dortmunder, aber es kam alles anders. Marc Eschweiler.
Es war ein intensives und rassiges Spitzenspiel mit einem nicht unverdienten Sieger. Dortmund hatte zwar mehr Ballbesitz, die Eintracht war vor dem Tor aber gefährlicher und hatte die Mehrzahl an Chancen. In der 11. Minute ging Frankfurt durch ein Eigentor von Schulz in Führung. Dortmund gelang kurz vor der Pause nach einem Eckball durch Hummels der Ausgleich. Im zweiten Durchgang machte die Borussia über weite Strecken das Spiel, blieb vor dem gegnerischen Tor aber meistens zu harmlos. Die Eintracht dagegen konterte gefährlich und in der 87. Minute gelang Torjäger André Silva per Kopf der 2:1 Siegtreffer. Frankfurt macht damit einen großen Schritt in Richtung Champions League. Der Vorsprung auf Dortmund beträgt 7 Spieltage vor Ende der Saison jetzt 7 Punkte.
Und was diese Niederlage bedeutet, sagt Dortmunds Mats Hummels.
Nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell natürlich eine Katastrophe. Und ja, sind wir jetzt natürlich nah dran.
Ein paar Kilometer weiter westlich wurde der wohl 4. Bundesliga-Abstieg der Schalker besiegelt. Sicherlich auch eine Katastrophe im fußballerischen Sinne für den Verein. Bayer 04 Leverkusen bezwang beim Debüt von Leihtrainer Hannes Wolf, nämlich die Gelsenkirchener, unspektakulär, aber erfolgreich. Armin Lehmann.
Der erhoffte Befreiungsschlag war es nicht, aber immerhin Leverkusens neuer Übergangstrainer Hannes Wolf feierte in seinem ersten Spiel den ersten Sieg. Doch dieses 2:1 verbreitete keinen Glanz und kaum Hoffnung auf eine baldige Genesung des Leverkusener Angriffsfußballs. Unter dem Strich wirkte auch das Spiel gegen den Letzten aus Gelsenkirchen über weite Strecken mut- und ideenlos. Zwar hatten Alario und Schick mit ihren Treffern die Nerven etwas beruhigt, doch nach dem Anschlusstreffer von Huntelaar musste noch einmal 10 Minuten lang gezittert werden. Die Schalker blieben in Leverkusen zum 24. Mal in Folge ohne Auswärtssieg.
Sagt Burkhard Hupe und Hannes Wolf, der Leverkusener Neutrainer, sagt nach seinem ersten Sieg.
Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg für uns, den wir jetzt ganz sehr positiv mitnehmen, der positiv verstärkt, um dann in die lange Woche jetzt auf Hoffenheim zu gehen.
Schalke dagegen ist mit gerade einmal 10 Pünktchen Tabellenschlusslicht. Davor auf Platz 17 und 16 rangieren Bielefeld und der 1. FC Köln mit jeweils 23 Punkten. Und das, obwohl die Kölner durchaus couragiert beim VfL Wolfsburg heute antraten, aber eben nicht für ihren Mut belohnt wurden. Alexander Bleik.
Madrid, Mailand, Manchester. Der VfL Wolfsburg kann langsam aber sicher für die Champions League planen. Mit dem 1:0-Erfolg über den 1. FC Köln vergrößerten die Wolfsburger ihren Vorsprung auf Platz 5 und Borussia Dortmund auf jetzt 11 Punkte. Dem VfL gelang mit dem 5. Heimspiel in Folge ohne Gegentor zudem ein neuer Vereinsrekord. Dabei war Köln eine Halbzeit lang die bessere Mannschaft und hatte Pech, als Kapitän Hector aus 5 Metern nur die Latte traf. Für die Kölner war es das 7. Spiel in Folge ohne Sieg. Damit steigt der Druck vor dem Abstiegsgipfel am kommenden Sonntag gegen Mainz.
Ja, Kölns Tordifferenz ist knapp besser als die der Bielefelder Arminia. Deswegen sind die Ostwestfalen Vorletzter, zumal das Remis heute gegen Mainz da auch keine Luft verschaffen konnte. Stefan Kersthold.
Für den Moment nutzt dieses Unentschieden den Mainzern wohl mehr als den Bielefeldern. Ob dies auch nach dem 34. Spieltag noch so ist, abwarten. In der ersten Halbzeit hatten die Mainzer mehr vom Spiel Boetius und Barrero mit guten Chancen. Die Führung fiel dann aber durch einen Standard. Brosinski verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:0. Aber die Arminia bewies Moral und sicherte sich durch Vogelsammer, der einen Abpraller nach einem von ihm selbst getretenen Freistoß zum 1:1 nutzte, einen glücklichen Punkt. Glücklich deshalb, weil die eingewechselten Soloi und Da Costa noch gute Möglichkeiten für die Mainzer nicht nutzen konnten.
Kleiner Abstecher nach Leipzig. Da geht Bayern München in der 39. Spielminute mit 1:0 in Führung auswärts bei RB, dank Leon Goretzka. Nach 5 Heimniederlagen in Folge haben die Augsburger Fußballer mal wieder gewinnen können. Das Nachsehen dabei hatte die TSG 1899 Hoffenheim, der Tempo und Präzision im Spiel fehlte. Michael Küster.
Der FCA vom Beginn an sehr diszipliniert und glänzte durch seine Paraderolle, dem Kontern, gnadenlos und mega effektiv. Vargas in der 8. und Hahn in der 23. Minute überrumpelten die Hoffenheimer förmlich. Vor allem der bärenstarke André Hahn machte ein richtig gutes Spiel.
Ich habe im Moment extrem viel Selbstvertrauen. Es läuft bei mir dieses Jahr ganz ordentlich. Und Ruben spielt den Ball super rein. Habe ihn zum Glück perfekt getroffen. Bin froh, dass er reingegangen ist.
Das 2:0 zur Pause war der Grundstein für diesen Heimsieg. Hoffenheim nur in den letzten 20 Minuten überlegen. Es reichte aber nur noch zum 1:2 Anschlusstreffer durch den eingewechselten Sko.
Das Financial Fair Play steht möglicherweise vor dem Aus. Die Europäische Fußballunion, die UEFA, plant offenbar eine umfassende Reform der ohnehin schon umstrittenen Finanzkontrolle. Das Limit für Investorengelder soll demnach komplett aufgehoben werden. Ein entsprechendes Papier hat die deutsche Fußballliga DFL den 36 Profiklubs bereits präsentiert. Geldgeber dürfen dann ungezügelt Millionen zuschießen und davon könnte auch RB Leipzig profitieren. RB hat ja über die letzten Jahre einen größeren Schuldenberg als Schalke angehäuft, aber 100 Millionen davon wurden dem Club durch Sponsor Red Bull erlassen. Das Ganze wird als Kapitalumwandlung deklariert, aber Kilian Medele verdeutlicht, wie damit das bis jetzt gültige Financial Fair Play ausgespielt wurde.
Seitdem Manchester City Sperre vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS aufgehoben wurde, steht das Financial Fairplay vor dem Aus. Die Pandemie sorgt wohl für den endgültigen K.O., wie Christoph Kaserer erklärt. Er ist Finanzprofessor an der TU München.
Das zeigt ja schon das grundsätzliche Problem des Financial Fairplay. Das sind Regeln, die wurden für große Clubs bei schönem Wetter gemacht. Und sobald das Wetter schlecht wird, passen diese Regeln nicht mehr, was einfach zeigt, dass die von vornherein nicht wirklich durchdacht waren. Deswegen glaube ich auch, dass wir eine grundsätzliche Reform brauchen. Dieses Regelwerk hat so aus meiner Sicht keine dauerhafte Zukunft.
Die UEFA reagiert jetzt. Wie zunächst der Kicker berichtet hat, möchte sie das Limit für Investorengelder komplett aufheben. Ein Albtraum für viele Fans und den ehemaligen Finanzchef der deutschen Fußballliga, Christian Müller. Er hat am Financial Fair Play mitgeschrieben.
Was mich total irritiert, ist ehrlich gesagt die Ruhe, die überall herrscht. Warum gehen keine deutschen Clubvertreter auf die Barrikaden? Sind die alle im Corona-Schlaf? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich kann nur sagen, nach meinem Wissen sind die Dinge in Lyon noch nicht spruchreif, aber sie sind sehr deutlich angelegt.
Davon profitieren könnten die Leipziger. Anders als bisher müssten sie das Financial Fairplay nicht mehr umdribbeln. RB hatte einen größeren Schuldenberg als Schalke angehäuft, aber 100 von 224 Millionen Euro wurden dem Club durch Red Bull erlassen.
Da gibt es natürlich Leute, die das sehr kritisch sehen. Aber in dem Moment, wo eben Investoren präsent sind, ist das hier eben diese Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens etwas, was ständig vorkommt in der Wirtschaft, ein völlig normaler Vorgang.
Anders im Fußball. Viele sehen den rechtlich legitimen Trick als finanzielles Foul.
Es gibt ja sogar Leute, die sagen, Hauptsache Bayern wird nicht Meister und nehmen in Kauf, dass es Red Bull Leipzig gibt. Ein finanzgedopter Club. Finanzgedopte Clubs gibt es viele, aber der einfach sagt, das Regelwerk von euch interessiert mich überhaupt nicht.
Vielleicht betonen Sie beim FC Bayern auch deshalb immer wieder, wie wichtig das Financial Fairplay ist. Oliver Kahn hat sich zuletzt ähnlich geäußert wie Karl-Heinz Rummenigge in der Vergangenheit.
Ja, grundsätzlich sind wir natürlich an einem Wettbewerb unter gleichen Bedingungen interessiert. Ich glaube nicht, dass Financial Fairplay tot ist, aber Financial Fairplay muss modifiziert werden, muss stringenter gemacht werden, muss klarer gemacht werden.
Wenn das Financial Fairplay komplett fällt, könnte Milliardär Dietrich Mateschitz mit seinen Leipzigern theoretisch sogar den FC Bayern angreifen und noch viel mehr investieren.
Dann kann er das einfach machen und das ist im Wettbewerb, nicht? Das sehen wir ja auch bei Unternehmen. Ich meine, Apple überlegt sich jetzt, ob man irgendwie in die Automobilentwicklung, Produktion einsteigt. Dieses Unternehmen hat genügend Geld, das zu tun. Und von dieser Wettbewerbsverschärfung profitieren am Ende die Konsumenten. Und das ist doch auch gut so. Und im Fußball würde das nicht anders sein.
Warum Leipzig den Bayern trotzdem finanziell kaum die Lederhosen ausziehen wird, erklärt Christian Müller.
Im Prinzip macht es für Red Bull keinen Sinn, ihre Geldzufuhr zu dem Club so zu erhöhen, dass sie relativ sicher mit Bayern München mithalten können. Da müssten die jahrelang 100, 200 Millionen Euro dazu schießen, um irgendwann mal sportlich auf Augenhöhe zu kommen mit Bayern München. Und das werden die nicht machen.
RB Leipzig gefällt sich als Underdog im Meisterkampf und in der Champions League. Als Werbung für einen Energy Drink reicht diese Rolle allemal.
Aber inzwischen liegt RB Leipzig zurück gegen den FC Bayern München. 45 Minuten sind rum, 0:1 aus RB-Sicht. Das Spiel ist etwas später angepfiffen worden, weil hinter Bayern-Torhüter Manuel Neuer ein Loch im Tornetz war. Das wurde mit Kabelbinder geflickt und jetzt wird eben auch gespielt, seit nunmehr 46 Minuten. Am Abend spielt nachher dann auch noch Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg und morgen dann Stuttgart gegen Bremen und in Berlin, da treffen der erste FC Union und Hertha aufeinander. Aber auch der Spieltag heute im Unterhaus war schon spannend. Der VfL Bochum nämlich baute im Spitzenspiel gegen Holstein Kiel auf Simon Zoller und die Tabellenführung damit weiter aus. Luise Kropf.
Bochum zunächst souverän und kontrolliert. Schon in der 6. Spielminute die schnelle 1:0-Führung durch Simon Zoller. 60. Minute, Zoller trifft zum zweiten, 2:0 die verdiente Führung für Bochum. Alles lief nach Plan. Aber in den letzten 10 Minuten kam Kiel nochmal ran. Elfmeter, 1:2 der Anschlusstreffer. Und statt souveräner und kontrollierter Schlussphase musste der VfL Bochum um Trainer Thomas Reis dann doch nochmal zittern. Aber es reichte zum Sieg. Und es reichte, um weiter ganz vorne im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga mit dabei zu sein.
In den anderen beiden Partien des Tages hatten dagegen die Heimmannschaften das Nachsehen. Kaum mehr Hoffnungen auf das Aufstiegsrennen hat beispielsweise Heidenheim nach der Niederlage gegen Greuther Fürth. Detlef Lindner.
Das war ein Geduldsspiel, das Greuther Fürth nervenstark und erfolgreich ins Ziel gebracht hat. In den letzten Sekunden der regulären Spielzeit köpfte der eingewechselte Bergren. Heidenheims Keeper Müller konnte den Ball aber nicht festhalten und der aufgerückte Bauer staubte zum 1:0-Siegtreffer ab. Das war verdient, denn die variablen Kleeblätter waren gerade nach der Pause deutlich überlegen, hatten durch Nielsen, Seguin und Meierhöfer drei Riesengelegenheiten, die nicht genutzt wurden. Schon nach einer halben Stunde hätte Green eigentlich per Kopf treffen müssen. Greuther Fürth war noch einmal so richtig in Bedrängnis, als Heidenheims Kleindienst zwar traf, dieses Tor aber nach Videobeweis zurückgenommen wurde.
Und auch der Karlsruher SC verliert den Anschluss nach der Pleite beim abstiegsbedrohten VfL Osnabrück. Kerstin Eichhorn.
Die Harmlosigkeit in Heimspielen wird beim KSC zum Dauerproblem. In der 5. Partie in Serie gelang Karlsruhe auf der Baustelle Wildparkstadion kein Treffer, ist seit 475 Minuten ohne erfolgreichen Torschuss. Auch gegen Kellerkind Osnabrück gelang dem Team von Trainer Christian Eichner nichts Zählbares. Die Niedersachsen holten bei ihrem 1:0 Auswärtssieg verdientermaßen alle drei Punkte. Nach 49 Minuten wurde der KSC von Reis und Kerk ausgekontert. Christian Santos schob den Ball zum Siegtreffer über die Karlsruher Linie. Symptomatisch, dass Marius Gersbeck bester Karlsruher war. Der Torhüter hielt in der 2. Minute einen Foulelfmeter von Kerk.
Bereits zum 3. Mal haben sie uns in die Denkfabrik geschickt. In diesem Jahr sollen wir uns auf die Suche nach dem Wir begeben. Es geht also um Identitätsfragen. Und da bieten vor allem auch die vielfältigen Regionen in Spanien viele Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel mit den Fußballteams Athletic Bilbao gegen Real Sociedad aus San Sebastian. Die beiden großen Mannschaften des Baskenlandes treffen heute Abend im spanischen Pokalfinale von 2020 aufeinander, das ja wegen Corona verschoben wurde. Vor allem Athletic Bilbao gilt als Symbol für das baskische Unabhängigkeitsstreben, berichtet Ronny Blaschke.
Im San Mames, dem Stadion von Athletic Bilbao, gehört das Vereinsmuseum zu den Attraktionen. Auf einer Videowand scheppert eine Dampflok durchs Bild, Hochöfen, Schiffssirenen, hart arbeitende Männer. Der Film erinnert an das späte 19. Jahrhundert, als Bilbao zu den wichtigsten Industriestandorten zählte. Britische Einwanderer gründeten Athletic 1898 mit einem englischen Clubnamen, erzählt Museumsdirektor Asia Arata.
Der Club wurde schnell zu einem wichtigen Symbol im Baskenland. Athletic setzt auf eine lokale Identität und steht für eine enge Verbindung zwischen Verein und Fans. Die Welt hat sich seit der Vereinsgründung enorm verändert, aber Athletic bleibt seiner Kultur treu. Wir müssen nicht unbedingt die Besten sein, aber wir wollen in den Spiegel schauen können.
Eso es lo que hemos querido un poco transmitir.
Bereits in den 1930er Jahren nutzten baskische Politiker die Vernetzungskraft von Athletic. Der ehemalige Spieler José Antonio Agüero wurde 1936 Regionalpräsident des Baskenlandes. Agüero unterstützte den Aufbau eines baskischen Nationalteams, auch als Werbung für eine mögliche Loslösung von Spanien. Nach dem Spanischen Bürgerkrieg 1939 war es damit jedoch vorbei, berichtet Asia Arrate.
Diktator Franco drängte regionale Traditionen zurück. Auch ausländisch klingende Vereinsnamen wurden verboten. So musste sich der Club umbenennen. Aus Athletic wurde Atletico. Die baskischen Wurzeln gerieten in den Hintergrund.
Auch im Baskenland lebten Faschisten. Es heißt sogar, Franco habe Sympathien für den Fußball in Bilbao gehabt, wegen der lokalen Verwurzelung. In den Jahrzehnten der Diktatur entwickelten jedoch viele Basken eine große Abneigung gegen die Zentralmacht in Madrid. 1976, kurz nach Francos Tod, trafen im baskischen Derby die Teams aus Bilbao und San Sebastian aufeinander. José María Echevarría war als Jugendlicher dabei.
Vor dem Anpfiff steckten beide Mannschaftskapitäne die Flagge des Baskenlandes in den Anstoßpunkt. Fast 40 Jahre waren unsere Symbole verboten. Dieses Spiel war wie eine Wiedererweckung. Und die Bilder kennt heute in Bilbao jedes Kind. Es war spektakulär.
José María Echevarría ist Mitglied der PNV, der einflussreichsten Partei im Baskenland. Die PNV bemüht sich seit Jahrzehnten um gute Kontakte zu den baskischen Clubs. 1977 übernahm der PNV-Politiker Jesús María Doña Bieta das Präsidentenamt bei Athletic Bilbao. Baskische Musiker traten wieder im Stadion auf. Auch immer mehr Fans forderten politische Autonomie. Mit Erfolg. In Spanien wurde Baskisch als eine Nationalität festgelegt und zu einer Amtssprache erhoben. Der Fußball bot dafür eine Bühne, sagt Sid Lowe, Fußballkorrespondent für den britischen Guardian.
Real Sociedad aus San Sebastian gewann 1981 und 1982 die spanische Meisterschaft, Athletic Bilbao in den beiden Jahren darauf. Diese vier Titel wurden als Gesamterfolg für das Baskenland angesehen und das in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Inzwischen ist die Konkurrenz zwischen Bilbao und San Sebastian wieder gewachsen, aber bei den Derbys gibt es keine Gewalt. Es ist eine Art Bruderschaft.
Doch der baskische Nationalismus hat auch die ETA hervorgebracht. Die Untergrundorganisation tötete bis zu ihrer Auflösung 2018 mehr als 800 Menschen. 1986 entführte die ETA den Unternehmer Juan Pedro Guzmán, ein Vorstandsmitglied von Athletic Bilbao. Kurz darauf wurde er wieder freigelassen. Zudem verschickte die ETA Erpresserbriefe an wohlhabende Basken, auch an den langjährigen FC Bayern-Profi Vicente Lizarazu, geboren auf der französischen Seite des Baskenlandes. Die ETA hatte einige hundert Mitglieder, aber zehntausende Sympathisanten. Sid Lowe.
Einige Fans haben sich nicht klar vom Terrorismus distanziert. Andere forderten die Freilassung von inhaftierten ETA-Mitgliedern. Für viele Basken ist Athletic Bilbao das inoffizielle Nationalteam des Baskenlandes und damit auch eine Bühne für politische Botschaften.
Seit mehr als 100 Jahren setzt Athletic Bilbao ausschließlich auf Spieler mit baskischen Wurzeln. Lange wurden nur gebürtige Spieler aus der Region zugelassen. Mittlerweile ist nicht mehr der Geburtsort zentral, sondern das Aufwachsen im baskischen Fußball. Eine der prägenden Figuren der Vereinsgeschichte ist José María Morortu, der bei Athletic als Spieler, Trainer und Manager tätig war.
Una de las claves para nosotros que es la relación con sus clubes hermanos.
Bei der Talentsuche arbeitet Athletic mit vielen Partnervereinen und Scouts zusammen. Mit diesem Modell ist Athletic noch nie aus der ersten Liga abgestiegen. Aber es gibt keine Garantie, dass das für immer so bleibt.
Die Beschränkung auf baskische Spieler ist in keiner Satzung festgeschrieben. Vermutlich würde sich sonst das spanische Verfassungsgericht äußern. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahrzehnten zu Debatten über familiäre Hintergründe. Hintergründe der Profis, vereinzelt auch zu Rassismus gegen Spieler mit afrikanischen Wurzeln. Inzwischen wird die Vereinspolitik von Athletic aber landesweit überwiegend positiv bewertet, sagt der Journalist Florian Haupt, der für deutsche Zeitungen über den spanischen Fußball berichtet.
Sondern es wird sozusagen als Statement für einen verwurzelten Fußball gesehen. Es wird nicht als Ausgrenzen sehen, genau. Da sind natürlich die Argumente inzwischen auch besser geworden, wenn man so will, aus Athletik-Sicht, seitdem einer der größten Stars der Mannschaft, Iñaki Williams, ein Schwarzer ist, dessen Eltern, als er noch gar nicht geboren war, nach Spanien auswanderten und der im Baskenland aufgewachsen ist.
Viele Fans von Iñaki Williams und Athletic Bilbao wollen nichts mit dem spanischen Nationalteam zu tun haben. Häufig sind Einschaltquoten bei Länderspielen im Baskenland geringer als in anderen Regionen. Dennoch soll die spanische Mannschaft nun bei der Europameisterschaft ihre Vorrunde in Bilbao bestreiten. In Madrid oder Sevilla könnte sie wohl mit mehr Unterstützung rechnen.
Fußball und Separatismus im Baskenland im Rahmen der Denkfabrik 2021 war das der Beitrag von Ronny Blaschke. Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokal-Endspiel der Frauen erreicht. Der Verein, der ja bis zum Beginn dieser Saison als erster FFC Frankfurt an den Start ging, gewann das Halbfinale gegen Freiburg. Martina Knief.
Der Rekordpokalsieger steht erstmals seit 2014 wieder im Finale und hat damit auch die Chance, gleich im ersten Jahr als Eintracht Frankfurt einen Titel zu gewinnen. Der SC Freiburg ging allerdings in der 14. Minute durch Marie Müller nach einem Konter in Führung. Die Frankfurterinnen hatten mehr Ballbesitz, mehr als ein Lattentreffer sprang allerdings in der ersten Halbzeit nicht heraus. Direkt nach Wiederanpfiff fiel der verdiente Ausgleich. Nach einer Ecke traf Lara Prasnica per Kopf. Die Mannschaft war nun weiter spielbestimmend und die junge Abwehrspielerin Camilla Küver erzielte mit einem sehenswerten Distanzschuss das 2:1. Im Endspiel am 30. Mai in Köln trifft Eintracht Frankfurt entweder auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg oder Bayern München. Die beiden Teams treffen am Sonntag aufeinander.
Halbzeit in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig liegt seit der 39. Minute hinten 0:1 gegen den FC Bayern München. Den Tabellenführer Leon Goretzka hat das Tor für die Münchner Bayern geschossen. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Fußball-Europameisterschaft 2021 Mitte Juni beginnen soll. Eine EM, die wegen Corona schon um ein Jahr verschoben wurde und die auch jetzt immer noch wegen der Pandemie vor besonderen Herausforderungen steht. In mehreren europäischen Städten soll diese EM eigentlich stattfinden. Dabei sind die Rahmenbedingungen in den Ländern höchst unterschiedlich, was die Corona-Zahlen, aber auch die Schutzmaßnahmen anbelangt. Was sich langsam aber abzeichnet, die Blasenregelung für die Nationalmannschaften beim Reisen und auch beim Aufenthalt soll bestehen bleiben. Alle Mannschaften werden also quasi in Basislagern einquartiert und es ist auch durchaus realistisch, dass EM-Stadien wieder für Zuschauer geöffnet werden, sagt im Sportschau-Gespräch Dr. Daniel Koch, der medizinische Berater des Europäischen Fußballverbandes der UEFA.
Ja, das ist realistisch. Es gibt ja jetzt schon die ersten Länder, die nicht nur Versuche gemacht haben, sondern die auch sagen, wir werden die Stadien sicher wieder öffnen, wenn auch begrenzt. Über die Details wird jetzt mit den Ländern diskutiert. Die Entscheidung wird nächste Woche fallen, wie genau und wo genau. Aber man kann davon ausgehen, dass es mit Zuschauern stattfinden wird. Im Moment sind die einzelnen Länder daran, der UEFA mitzuteilen, wie sie das vorgesehen haben. Was sehr interessant ist, ist zum Beispiel, dass ja Holland letztes Wochenende so einen Test gelaufen ist mit Zuschauern, mit 5000 Zuschauern. Und auch auf diese Auswertungen warten wir noch für die wissenschaftliche Beurteilung, was möglich sein wird. Es sind natürlich solche Tests fast ausschlaggebend.
Ja, und dabei wird dann natürlich auch eine Rolle spielen, ob und in welchem Umfang Impfungen in den Gastgeberstädten eine Option sind.
Ja, Impfen ist sicher immer eine Option, aber ob das schon reichen wird für die Euro im Juni, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, weil wahrscheinlich sehr viele Leute sich noch gar nicht impfen lassen konnten. Was sicher im Moment auch ein wichtiges Augenmerk ist, ist natürlich das Testen. Und das natürlich auch im Zusammenhang mit den Reisen, weil, wie Sie ja wissen, heutzutage müssen Sie ja praktisch testen, bevor Sie überhaupt eine Reise antreten können.
München gehört ja eigentlich auch zu den EM-Gastgeberstädten, aber eine Prognose für diesen bayerischen Austragungsort wollte UEFA-Berater Koch allerdings noch nicht abgeben.
Ja, ich glaube, das ist jetzt zu früh. Da muss man jetzt wirklich schauen, was Deutschland vorschlägt für nächste Woche. Ich hoffe sehr, dass auch München einen Weg findet, damit das Ganze mit Zuschauern stattfinden kann. Wie groß dann die Auslastung im Stadion sein wird, das wird im Moment sicher noch diskutiert.
Die UEFA lässt also von den gastgebenden Ländern Hygieneschutzkonzepte erstellen. Der medizinische Berater für die Euro hat dann Prüf- und Abstimmungsaufgaben auch vor Ort. Und deswegen war Daniel Koch auch bei dem Testlauf in Amsterdam letzte Woche dabei und konnte mit den technischen und wissenschaftlichen Verantwortlichen dort sprechen. Dabei wurde sehr deutlich,
dass das Testen sicher eine große Option ist und auch eine große Möglichkeit, den Leuten wieder das Zuschauen in den Stadien zu ermöglichen. Aber man muss ganz klar sein, auch für die UEFA, die Gesundheit der Fans, das ist natürlich das, was im Vordergrund steht. Also es geht nicht darum, dass man da jetzt irgendetwas ganz Wildes veranstaltet, sondern dass man das so macht, dass man das Risiko einschätzen kann und dass das Risiko verantwortbar ist. Am Schluss tragen natürlich trotzdem die Länder, die das zulassen, auch die Schlussverantwortung.
Bleibt die Frage, was heißt das nun alles für Zuschauer, die bereits EM-Tickets gekauft haben oder auch noch hoffen, Spiele live dann im Stadion sehen zu können?
Ja, ich glaube, jetzt muss man einfach warten bis nächste Woche, was die UEFA beschließt. Und dann, je nachdem, was möglich ist, wird es möglich sein, Tickets wieder zurückzugeben, Tickets zu kaufen. Ich rate den Zuschauern, das jetzt einfach eng zu verfolgen, sich nicht irgendwelchen Illusionen hinzugeben. Es wird nicht alles möglich sein, aber es wird eine Europameisterschaft sein, die in einem möglichst normalen Rahmen mit möglichst viel Freude auch für alle stattfinden wird. Da bin ich überzeugt davon.
Nächste Woche erwartet der medizinische Berater der UEFA, Dr. Daniel Koch, richtungsweisende Entscheidungen, wie und wo die Fußball-Europameisterschaft auch in Pandemiezeiten stattfinden kann. Mehr zu diesem Thema findet sich auf sportschau.de und auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Das Thema Corona beschäftigt natürlich auch weiterhin Andrea Gotzmann, die Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur für Deutschland. Die NADA hatte große Schwierigkeiten, ihren Kontrollaufgaben in diesen Pandemiezeiten nachzukommen. Jetzt hat Kugelstoßer David Storl in der Zeitung Die Welt darauf aufmerksam gemacht, dass, Zitat, eine Quarantäne das beste Alibi zum Betrügen ist. Zitat Ende. Das sei ihm vor allem während seiner eigenen Quarantäne so richtig bewusst geworden. Durch die angeordnete häusliche Isolation habe er ja einem NADA-Kontrolleur die Tür nicht öffnen dürfen. Heute Nachmittag habe ich deswegen Andrea Gotzmann gefragt, ob die Kontrolleure in so einem Fall dann tatsächlich unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen.
Ja, es ist richtig, dass ich bei einer behördlich angeordneten Quarantäne keine Dopingkontrollen durch die NADA stattfinden. Das ist aber etwas, was wir natürlich überprüfen und auch bestätigen lassen. Aber ich glaube, das ist ja eine Maßnahme, da müssen dann auch Dopingkontrollen und Dopingkontrolleure und Kontrolleurinnen hinten anstehen.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Wie denn? Wie überprüfen Sie die Angaben?
Ja, das ist ja hier auch die entsprechende Behörde, hier die Quarantänemaßnahme verordnet. Und das ist natürlich ein Kontaktweg, den wir eingehen. Und in den wenigen Fällen, die wir bisher in diesem Bereich hatten, haben wir immer die entsprechende offizielle Bescheinigung erhalten und konnten das überprüfen.
Wäre es nicht auch eine Idee beispielsweise, wenn die Athletinnen und Athleten, die sich in Quarantäne befinden, diese Bescheinigung quasi in dem Meldesystem ADAMS, wo sie ja auch Angaben über ihre Aufenthaltsorte machen müssen, hinterlegen könnten?
Ja, dieses System ADAMS wird ja von der Welt-Anti-Doping-Agentur geführt und geleitet. Und dort sind solche, ich sag mal, Unterprogramme derzeit nicht vorhanden. Das bedarf natürlich einer gewissen Harmonisierung und Flexibilität international. Das ist hier leider auf die Schnelle der Zeit nicht möglich gewesen. Und von daher werden wir das national immer mit unseren Gegebenheiten hier überprüfen.
Also ist es nicht so, wie David Storl, der Kugelstoßer, das dargestellt hat in der Zeitung, dass man im Grunde mit der Angabe, man stehe unter Quarantäne, Dopingkontrolleure einfach abwimmeln kann. Dem würden Sie widersprechen?
Nein, das kann man nicht machen. Man kann diesen Grund nicht vorschieben, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Und eins müssen wir uns ja auch immer wieder klar machen. Es geht um die Gesunderhaltung und den Gesundheitsschutz aller am Prozess Beteiligten. Das gilt sowohl für die Athletinnen und Athleten, aber auch für unser Kontrollpersonal. Wir haben hier eine sehr gefährliche, hochinfektiöse Krankheit und da gibt es natürlich auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen, die wir schon seit letztem Jahr sehr stark intensiviert haben, weiter fortzuführen. Aber eine Quarantäne, behördlich angeordnet, da bleibt für uns die Tür zu.
Was halten Sie denn von David Stolls Vorschlag, die Dopingkontrolle beispielsweise dann technisch überwacht, zum Beispiel in einem Videotelefonat durchzuführen?
Ja, wir haben im letzten Jahr ein entsprechendes Projekt gestartet, der sogenannte getrocknete Blutstropfen. Und dort haben wir auf freiwilliger Basis, das war im April bis Mai, mit 100 Athletinnen und Athleten, die auch der Longlist für Olympia angehörten, einen solchen Videotelefonat mit einem kleinen Blutstropfenabnahme durchgeführt. Das sind alles Maßnahmen, die in der Entwicklung des Dopingkontrollsystems stecken, wo wir auch schon seit vielen Jahren mit dem Institut für Biochemie in Köln arbeiten. Aber die Weltantidopingagentur muss die entsprechenden Regelwerke dazu schaffen, damit das für uns auch letztendlich dann umsetzbar ist. Wir haben einen sehr guten Erfolg mit diesem Projekt gehabt, denn das, und das haben wir ja jetzt auch bei David Stoll, mit dem wir natürlich auch in Kontakt getreten sind, gemerkt, die Athletinnen und Athleten wollen die Dopingkontrollen. Die wollen zeigen, dass sie den sauberen Sport betreiben und da gehört das Kontrollsystem der NADA mit dazu.
Wie steht denn die Welt-Anti-Doping-Agentur, die WADA, ihren Vorschlägen und den technischen Neuerungen gegenüber? Das klingt ja jetzt ein bisschen so, als wenn das Ändern der Regeln, wie von Ihnen gerade angesprochen, doch sich hinzieht.
Da haben Sie vollkommen recht. Also wir sind mit diesen zeitlichen Abläufen auch nicht ganz so glücklich. Und das IOC, Internationale Olympische Komitee, hat diese neue Technik des Dried Blood Spots eigentlich jetzt für die Olympischen Spiele in Peking vorgesehen. Und bis dahin ist es leider noch ein langer zeitlicher Weg. Und es geht im Augenblick dadurch, die Regelwerke entsprechend auf den Weg zu bringen, dass alle diejenigen, die diesen Test durchführen, auch unter gleichen Bedingungen hier behandelt werden.
Peking, das wären die Winterspiele im Frühjahr 2022, im Winter 2022. Blicken wir aber jetzt zunächst mal auf den Sommer, August, Tokio, die Sommerspiele, die anstehen. Wie viel Sorge haben Sie denn, dass die Chancengleichheit bei diesen unzureichenden Kontrollmöglichkeiten für die AthletInnen in Tokio dahin ist?
Ich muss sagen, unser Kontrollsystem läuft wieder in Volllast, insbesondere was die Trainingskontrollen angeht. Und das ist ja die Vorbereitung auch für Tokio hier. Wir haben weit über 1000 Kontrollen pro Monat und haben das also auch nochmal intensiviert. Die internationalen Verbände kontrollieren auch die Top-Athletinnen und Athleten. Ich glaube, da sind wir im Augenblick recht gut aufgestellt mit all den Möglichkeiten, die wir dann auch noch haben, was den biologischen Athletenpass anbetrifft, aber auch die Reanalyse langzeitgelagerter Proben und alle die Proben, die in Vorbereitung für Olympia genommen werden, gehen in die Langzeitlagerung. Das heißt, wir haben jetzt 10 Jahre lang die Möglichkeit, nochmal hier neue analytische Verfahren anzuwenden.
Seit wann kontrollieren Sie wieder?
Wir haben eigentlich im letzten Jahr bis auf 1,5 Monate, März, April, dann auch unsere Systeme wieder anlaufen lassen unter sehr strikten Hygienebedingungen, Hygienemaßnahmen. Und das Kontrollsystem ist dann nochmal im November, zweite Lockdown-Phase, etwas zurückgefahren worden. Aber im Großen und Ganzen können wir unsere Zahlen im Trainingskontrollbereich vollumfänglich aufrechterhalten. Was uns natürlich da ein bisschen fehlt, sind die Wettkampfkontrollen. Aber das ist der Tatsache geschuldet, dass einfach sehr viele Wettbewerbe, Wettkämpfe derzeit immer noch abgesagt werden müssen.
Aber machen die nicht normalerweise so ungefähr 40% des gesamten Kontrollaufkommens aus?
Das ist richtig. Das ist ein Anteil, der etwa bei 40% liegt. Und wir haben auch in den Spielsportarten haben wir derzeit Kontrollen. Aber alles das, was wir jetzt in den Wettkämpfen nicht so nehmen können, wie wir uns das vorstellen, wird natürlich im Trainingskontrollbereich nochmal intensiviert.
Mhm. Frau Gotzmann, neue Situationen wie jetzt in dieser Pandemie erfordern natürlich auch neue Strategien. Welche haben Sie denn und welche haben die WADA für die Sommerspiele, für die anstehenden? Denn die Athleten haben ja schon Sorge, dass nicht weltweit überall die gleichen Kontrollbedingungen herrschen.
Ja, das ist natürlich ein Problem, das nicht ganz neu ist, was natürlich nochmal durch die Covid-19-Pandemie verschärft worden ist. Dass es eben auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Infektionszahlen gibt und damit auch Maßnahmen der Kontaktbeschränkung. Aber wir versuchen alle, das weiß ich von meinen Kolleginnen und Kollegen international, das Kontrollsystem, insbesondere das Programm für Tokio, 21 so aufrechtzuerhalten, dass wir den Athletinnen und Athleten eigentlich doch ein gutes Gefühl geben können, dass sie adäquat kontrolliert worden sind und dass das eben doch auch weltweit annähernd der Fall sein sollte und es sich um vergleichbare Maßnahmen handelt.
Ich muss noch eine Frage zum Schluss stellen. Wir kamen ja über die technischen Möglichkeiten und die Videotelefonate und ich hatte mir gerade vorgestellt, so wie Herr Stoll das ja vorgeschlagen hatte, dass auch eine Urinprobe sozusagen dann per Videokontrolle durchgeführt werden könnte. Halten Sie das für vorstellbar oder ist das doch zu problematisch?
Wir haben unser Projekt damit gestartet, dass wir das über einen Blutstropfen, was sich fast automatisch vom Oberarm entnehmen lässt, durchführen und sehen eigentlich die Abnahme einer Urinkontrolle unter visueller Überwachung, sei es virtuell oder auch auf andere Formen, doch als kritisch. Und wir müssen ja alle Möglichkeiten der Manipulation ausschließen. Von daher ist es auch noch hier daran, Möglichkeiten zu finden, ohne vielleicht den direkten Sichtkontakt zu haben, Manipulationen auszuschließen. Aber mit diesen getrockneten Blutstropfen lassen sich schon sehr, sehr viele Informationen in der Analytik gewinnen. Und wir halten es eigentlich für einen adäquaten Ersatz.
Welche Vorbehalte hat denn die WADA, dass es jetzt zu dieser, ja, ich nenne es mal Verzögerungstaktik zeitlich kommt?
Das ist ja in der Regel so, dass die Regelwerke dann auch weltumspannend kommentiert werden. Es sind spezielle Arbeitsgruppen, die diese Regelwerke entwickeln und dass all die Praktiker dann auch hier noch ihre Kommentare dazu geben. Das ist dann doch ein zeitlich etwas längerer Prozess und wir würden uns ein bisschen Beschleunigung da auch wünschen.
Sagte die Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA, Andrea Gotzmann, hier im Deutschlandfunk. Im letzten Monat haben wir in unterschiedlichen Beiträgen die Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Nachwuchs- und Breitensport beleuchtet. Im Wintersport zeichnet sich der Verlust von TrainerInnen ab. Dazu leidet die Nachwuchsarbeit sehr. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie die Situation der Verbände ist, die ihre Hauptsaison im Sommer haben. Und dieser Frage ist für uns Lea Löffler nachgegangen.
Köln, Mitte März. Ein Trainer gibt Anweisungen. Kinder toben über ein Hockeyfeld. Nach 4 Monaten zu Hause eine echte Erleichterung. Bis zu 20 Kinder durften sich gemeinsam sportlich betätigen. Auch nach der letzten MinisterpräsidentInnenkonferenz ist das noch möglich, wenn es das jeweilige Bundesland erlaubt. Die Hoffnungen auf weitere Öffnungen wurden bis auf Weiteres verschoben. Eine generelle Rücknahme der Lockerungen hat es aber auch nicht gegeben. Noch nicht, denn die steigenden Infektionszahlen könnten die Vereine an denselben Schauplatz wie so oft während der Pandemie drängen, ins Internet. Mit dem Online-Angebot der Hockeyvereine ist die Vizepräsidentin Sport des Deutschen Hockeybundes Marie Gnauert sehr zufrieden.
Es gab Challenges, noch und nöcher und Spielchen, die hochgeladen wurden und Preise, die verteilt wurden und Malwettbewerbe für Kinder und so weiter.
Dennoch ersetzt das Training zu Hause keine Trainingseinheit auf dem Feld. Den Winter über durften ausschließlich LandeskaderathletInnen trainieren. Dass der Spielbetrieb für die Top-Teams auch in den nächsten Wochen weitergeht, sei für alle Hockeyfans elementar wichtig, findet Marie Gnauert.
Dann gibt es natürlich die Nationalmannschaften, die jetzt ihre ersten Länderspiele auch haben. Das wird natürlich auch breit gestreut, sodass man einfach immer versucht, die Verbindung zum Hockey eben einfach aufrechtzuerhalten, in welcher Form auch immer.
Auf langfristige Sicht wäre es für Gnauert wichtig, dass bald auch die zweite Liga den Spielbetrieb aufnehmen kann. Denn der
Nachwuchskader wird eben über die zweite Bundesliga an den Erwachsenenspielbetrieb herangeführt. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn das komplett wegfällt. Wie kriegen wir die jungen Athletinnen und Athleten?
Das fragt sich auch Uwe Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Schwimmjugend. Sport im Innenraum sollte laut MPK-Beschluss erst ab dem 22. März erlaubt sein. Und auch nur, wenn die Infektionszahlen stabil sind oder abnehmen. Die Bundesländer haben diese Richtlinie aber unterschiedlich ausgelegt. In Hessen durften Breiten- und Nachwuchssportlerinnen bereits seit dem 8. März ins Wasser.
Das war schon ein bisschen euphorisch. Also da waren sehr, sehr viele, gerade die Schwimmer und Schwimmerinnen aus der Stadt Frankfurt, sehr froh darüber, dass es sowas möglich gemacht wurde.
Andere Bundesländer halten sich an die Richtlinie und warten mit der Öffnung. Erst am 12. April will die MinisterpräsidentInnenkonferenz wieder über weitere Lockerungen entscheiden. Herrmann findet das besonders schlimm für alle Neulinge im Wasser. Um der ständig steigenden Zahl der Nichtschwimmer zu trotzen, will Herrmann so bald wie möglich handeln.
Wir müssen jetzt schauen, dass wir, sobald die Bäder dann wieder öffnen, eine große Offensive starten, um möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zu bieten, einen Schwimmkurs zu machen. Die Wartelisten da sind sehr lang, der Bedarf ist sehr groß.
Auch im Rudern ist der Nachwuchs seit Anfang März wieder auf dem Wasser. Zwar fällt das Mannschaftsboottraining weg, die Kinder freuen sich trotzdem über den Neustart. U19-Bundestrainerin Sabine Tschäge blickt auf die Mitgliederentwicklung im letzten Jahr zurück.
Also es gab dann in den Sommermonaten, als dann doch wieder auch einiges ging, einen großen Run, gerade bei den Jüngeren, die in die Vereine zum Teil geströmt sind. Aber genauso gab es einen etwas größeren Aderlass, sag mal so ab Pubertät aufwärts, wo da Mitglieder ausgetreten sind.
Und auch langfristig rechnet die Trainerin damit, dass mehr Jugendliche die Vereine verlassen. Gerade wenn sie ohne Perspektive trainieren, Wettkämpfe wegfallen und es kein Training im Mannschaftsboot gibt.
Das, was halt alles irgendwie Bock macht.
Die Regeln für den Winter fand Tschäge zu hart. Sie hätte das Training unter strengen Maßnahmen gerne früher zugelassen gesehen.
Ich glaube, man hätte mehr kreative Lösungen zulassen sollen und das etwas mehr runterbrechen in die einzelnen Kommunen und Städte, dass wenn es da ein gutes Konzept gibt, dass dann auch Sport stattfinden kann.
Kreativität ist auch für Dominik Ulrich aus dem Deutschen Leichtathletikverband ein großes Thema. Der Vizepräsident Jugend betreibt einen YouTube-Kanal, auf dem er Anstöße für das Leichtathletiktraining gibt. Momentan zeigt er in seinen Videos, wie das Training mit Abstand funktionieren kann.
Wenn man schaut, wie sich die Abonnentenzahlen da erhöht haben, hat man jetzt schon festgestellt, da scheint es einen Bedarf zu geben, solche Formate auch als Orientierung zu nutzen und da wird vieles auch nachgemacht.
Weitere Home-Trainingsvideos sind auf der Seite des Deutschen Leichtathletikverbandes zu finden. Trotz des Angebots weiß Ulrich, dass Kinder und Jugendliche nach langer Zeit mit Sport vor dem Bildschirm lieber in den Kraftraum und in eine Gruppe zurück wollen.
Man kriegt immer deutlicher mit, wer sind diejenigen, die wirklich was erreichen wollen, weil die auch schon vor der Pandemie ganz selbstbewusst und sicher waren und auch jetzt erst recht dranbleiben und auch kontinuierlich trainieren. Und diejenigen, die vielleicht eher nicht so, die werden auch möglicherweise eher verstärkt aussteigen.
Erzählt Ulrich, der hauptberuflich als Leistungssportkoordinator und Lehrertrainer an einer Sportschule in Frankfurt arbeitet. An einen Corona-Jahrgang, aus dem keine Talente hervorgehen, will er nicht glauben. Erst wenn die Pandemie noch viele Jahre so andauert, rechnet der Vizepräsident Jugend mit einem Problem in den Reihen der Kaderathletinnen. Egal, was die Politik in den nächsten Wochen entscheidet, eines ist klar: Die Bedeutung des Breiten- und Nachwuchssportes ist nicht nur in den Verbänden bekannt. Besonders Kinder und Jugendliche wissen, welchen hohen Stellenwert das gemeinsame Austoben für sie hat.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sommersportarten hat sich Lea Löffner für den Nachwuchs- und Breitensportbereich genauer angesehen. Der Dresdner SC spielt seit 1997 in der Volleyball-Bundesliga der Frauen und das mit einem sehr eigenen, erfolgsversprechendem Konzept. Schon immer hat der Verein die Nachwuchsarbeit nämlich in den Fokus gestellt. Bisher einen Europapokalsieg, 5 Meistertitel und 6 Pokalsiege geholt. Aktuell stehen die Dresdnerinnen im Playoff-Finale. Gegner ist da der MTV Stuttgart, der sich in dieser Woche gegen den Titelverteidiger SSC Schwerin qualifizierte. Das nachhaltige Erfolgskonzept des Dresdner SC findet viel Beachtung, denn viele profitieren auch über den Verein hinaus davon.
Es ist schon auffällig, dass beim Dresdner SC viele junge deutsche Spielerinnen im Kader sind,
sagt Julia Retzlaff, Geschäftsleiterin Sport bei der Volleyball-Bundesliga, und ergänzt:
Aber nicht nur das, dass sie sogar Bundesliga-Luft schnuppern, sondern teilweise, wie beispielsweise Camilla Weitzel oder auch Emma Züris, dass sie Stammkräfte sind und dass es absolut ein Ergebnis der guten Nachwuchsarbeit, die seit vielen Jahren an dem Standort betrieben wird.
Der Dresdner SC setzt auf eine qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit und erntet dafür bundesweit Respekt. Der Verein beginnt mit der Suche nach den Talenten schon früh in den Schulen.
Wir sind in über 50 Grundschulen in Dresden jedes Jahr aktiv, haben dort enge Kooperationen mit den Grundschulen, um nach Kindern talentierten Mädchen zu sichten, die dann bei uns Vereinsmitglied werden und Volleyball spielen, mit dem Ziel, diese einzelnen Ausbildungsstufen zu durchlaufen und irgendwann mal einer Camilla Weitzel oder auch einer Sarah Straube in die erste Bundesliga nachzueifern.
Sagt Dresdens Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Nach den Sichtungen in über 50 Grundschulen geht es für die Talente im Landes- und im Bundesstützpunkt weiter. Dresden ist ein Standort von insgesamt 4 Bundesstützpunkten für junge Volleyballerinnen. Auch ehemalige Weltklasse-Spielerinnen wie Maren von Römer oder Stefanie Weibel haben diesen Erfolgsweg hinter sich. In dieser Saison hat Lina-Marie Lieb den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft, freut sich Geschäftsführerin Zimmermann. Denn bei den Spielerinnen aus dem Nachwuchs sind längerfristige Verträge möglich.
Wir bemühen uns halt insbesondere aus unserer eigenen Nachwuchsarbeit heraus immer wieder, Spielerinnen auch langfristig mit 2 oder mit 3 Jahresverträgen an uns zu binden, weil das im Endeffekt der Schlüssel ist, auch mittelfristig Erfolg aufzubauen. Das ist meistens nie möglich in einem Jahr mit einem einzigen Schuss, den man da frei hat.
Damit will der DSC den Gesetzen des Marktes entgegensteuern. Üblich sind in der Volleyball-Bundesliga eigentlich Einjahresverträge. Die Spielerinnen wollen flexibel bleiben, vor allem für die Zeit, wenn Angebote aus dem Ausland kommen. In vielen europäischen Ländern wird einfach besser bezahlt als in der Bundesliga. So musste Dresden noch vor dieser Saison 9 Spielerinnen ersetzen. 7 wechselten meist ins Ausland, 2 beendeten ihre Karriere. Ersetzt wurden sie durch die deutsche Nationalspielerin Jennifer Janiska, die Schweizerin Maya Stork und 4 US-Amerikanerinnen. Die Mannschaft sei jedoch eine eingeschworene Gemeinschaft, sagt Mannschaftskapitänin Lena Stickroth.
Ich glaube, dieses Jahr ist es einfach eine super gelungene, auch ein bisschen glückliche Zusammensetzung des Teams, dass einfach die Charaktere so gut zueinander passen. Das ist immer sehr, sehr schwer zu planen, weil man natürlich vor einer Saison die neuen Spieler nicht super präzise einschätzen kann. Also das passt einfach charakterlich super.
Ein wichtiger Faktor ist für Sandra Zimmermann der Coach.
Seit 2009 ist mit Alexander Weibel unser Cheftrainer bei uns in der Verantwortung und hat die Philosophie verstetigt, indem es immer wieder gelingt, mit jungen, talentierten Spielerinnen und ausgewählten, erfahrenen Athletinnen, um Titel mitzuspielen und diese auch zu gewinnen.
Der Dresdner SC gehört nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich zu den Top-Adressen der Liga. Der Etat liegt zwischen 1,6 und 2 Millionen Euro. Damit werden nicht nur der Profibereich, sondern auch das Nachwuchskonzept finanziert. Neben den Sponsoreneinnahmen gibt es auch staatliche Gelder.
Und darüber hinaus genießen wir die Sportförderung über Land und Bund im Zusammenhang für diese qualitativ hochwertige Ausbildung. Das heißt, dass unter anderem mit dem Status eines Talent-, Landes- oder Bundesstützpunkt sind bestimmte Fördermittel auf kommunaler, auf Landesebene als auch auf Bundesebene mit verbunden, die einen Teil dieses Budgets mit beitragen. Aber der Großteil dieses Budgets kommt von Unternehmern aus der Region, die unsere Nachwuchsarbeit mit ihrem Engagement möglich machen.
Mit diesem Konzept ist der Dresdner SC in der Bundesliga konkurrenzfähig. Und im Finale gegen Stuttgart ist die 6. Meisterschaft möglich.
Der Erfolgsweg der Dresdner Volleyballerinnen im Beitrag von Piet Kreuzer. 66 Minuten sind fast genau gespielt und RB Leipzig liegt immer noch im Rückstand hinten gegen den FC Bayern München. 0:1 heißt es seit der 39. Minute aus Sicht der Leipziger. Leon Goretzka hat ja die Münchner Bayern in Führung geschossen und damit bleiben die Münchner Bayern an der Tabellenspitze, wenn es auch bei diesem Endergebnis so bleiben sollte. Das hören Sie nachher in Sport aktuell ab 22.50 Uhr dann wieder mit Astrid Ravul. Danke fürs Zuhören bis hierher im Namen unseres gesamten Teams. Bis dann!